In diesen Sommerwochen laden wir ja hier auf Radio 3 immer am Dienstag Musikerinnen und Musiker ein oder auch Bands aus Berlin und Brandenburg, um über ihre Musik und über das Leben zu sprechen. Und heute ist es die Jazzsängerin Lisa Bassange. Freut mich sehr, dass Sie da sind.
Hallo.
Hallo, ich grüße Sie. Dieser Song hier, Out of My Head, der stammt ursprünglich von Shaggy Otis, richtig?
Genau.
Mhm. Und den haben Sie gecovert, weil...
Also ich habe zu dieser Zeit, ich weiß gar nicht, wann das war, 2016 glaube ich,
ja,
oder 15,
so ungefähr.
Ja. Genau, da war ich in Los Angeles und habe eine Platte gemacht im Auftrag von einem größeren Label hier in Deutschland, Edel Records, über sozusagen die Stadt Los Angeles. Also es ging um die Songs und die Musikszene von den 60er Jahren bis in die heutige Zeit so in Los Angeles. Und da hatte ich einen ganz tollen Produzenten, nämlich Larry Klein, der viele großartige Jazzalben produziert hat, aber auch unter anderem auch mal mit Joni Mitchell verheiratet war für 10 Jahre. Und der hat dieses Album produziert. Und da haben wir eben also in Los Angeles dann Stücke ausgesucht, die auch in Los Angeles entstanden sind. Und da war das eins davon.
Und da kann man um Shaggy Otis irgendwie nicht drum rumkommen, ne? Weil er war ja einer der wichtigsten damals. Das war ja ihr Album Canyon Songs aus dem Jahr 2016. Da ist es jedenfalls rausgekommen mit ganz vielen Coverversionen. Was war denn da die Idee dahinter, sich diese Musik der 60er und 70er Jahre anzuschauen als eine Art Hommage von Ihnen an diese Musikerinnen und Musiker damals?
Genau, letztendlich geht es ja immer darum, also der Musik doch einen eigenen Stempel aufzudrücken oder sich damit so weit zu identifizieren, dass ich es halt dann schaffen kann, diese Songs irgendwie zu meinen eigenen zu machen und die so zu interpretieren, dass ich trotzdem bei meiner Hörerschaft eben das erreiche, dass die davon berührt sind. Und genau, das ist halt so ein längerer Prozess, in den ich mich da begebe, aber ich cover ja viel, also ich schreibe ja nicht nur selber, sondern cover auch viele Songs, auch jetzt noch. Und es geht aber immer so ein bisschen darüber hinaus, über dieses reine Covern oder Nachspielen.
Können Sie das beschreiben, wie Sie das machen? Weil es ist ja eine Anverwandlung und ein etwas sich zu eigen machen. Also Sie nehmen das Original und ja, leben damit, arbeiten damit, machen daraus etwas Neues, was Ihnen entspricht. Können Sie das beschreiben, diesen künstlerischen Prozess?
Genau, also es geht eigentlich in erster Linie meistens darum, sich diese Songs ein bisschen einzuverleiben. Also ich spiele die dann halt ganz oft und lerne die wirklich so, dass ich sie komplett auswendig kann. Das ist so der erste Schritt. Und dann versuche ich halt so eine inerte Haltung dazu zu entwickeln. Also dass es irgendwas ist, was mich auch betrifft.
Ich dachte, da gibt es noch so eine Parallele zwischen Ihnen und Shaggy Otis, weil Shaggy Otis, der war oder ist in vielen Musikgenres zu Hause, ne? Der macht ja Rhythm and Blues, Rock, Funk, Blues alleine, ist Musiker, Songwriter, Produzent, ähnlich doch bei Ihnen, oder? So Schubladen oder sowas? Dafür sind Sie zu groß, sagen wir es mal so rum, ne? Für die Schubladen.
Ja, ich kann das selber immer nicht so richtig einordnen. Also man hat mir auch schon so ein bisschen vorgeworfen, dass es sehr eklektisch ist, was ich mache. Also dass ich einfach aus zu vielen Genres mich bediene. Aber ich kann das immer nicht so richtig verstehen, weil also ich mache einfach Musik und der rote Faden, der sich halt durchzieht, ist meine Stimme. Und also ich finde, es hat schon auch was Eigenes. Und von daher, ja, jeder Musiker oder jede Musikerin, wenn man die da halt fragt, so was für eine Musik machst du eigentlich? Wie kann man das jetzt einordnen? Ist es Rock oder Jazz oder Pop oder was auch immer? Da kräuseln sich bei allen die Nackenhaare, weil niemand weiß darauf eine Antwort.
Ja, das glaube ich. Der Punkt ist ja, letztlich müssen ja die Künstlerinnen und Künstler sich selbst treu bleiben, aber auch den Fans, oder? Also die haben ja auch eine gewisse Erwartungshaltung. Es sei denn, man hat mit seinen Fans schon so gut gearbeitet, dass sie sagen, oh, da kommt bestimmt wieder was ganz Tolles, Neues, was ich noch nie erwartet habe.
Ja, also ich finde es immer interessant, weil es gibt ja, also Angst ist ja niemals ein guter Berater oder natürlich manchmal vielleicht schon, aber in der Musik sollte man doch schon gucken, dass man eben genau das macht, wo man voll hinterstehen kann. Weil sonst, wenn man wirklich dann versucht, für eine bestimmte Audience oder für andere Leute das irgendwie was hinzubekommen, dann geht es halt ganz schnell in Richtung Schlager. oder so. Und also wenn man das dann selber nicht mag, dann ist es, dann steht man halt doof da. Also letztendlich, ja, größtmögliche Authentizität ist immer das, was am besten halt auch, glaube ich, dann letztendlich rüberkommt. Ja, ne?
Es muss schon zueinander passen, ne? Weil sonst funktioniert es nicht. Ist Berlin, Sie sind
also ja nichts gegen Schlager übrigens, wollte ich nochmal sagen. Also nur, wenn man es mag und gerne macht, finde ich es auch okay.
Richtig, sehe ich auch so. Berlin, ist Berlin für Sie, ist ja Ihre Heimatstadt, ne? Sie sind hier geboren. Ist Berlin für Sie der richtige Ort, so zu leben, also sagen wir mal so, diese Schubladen zu vermeiden und auch bei sich selbst zu bleiben und dennoch noch andere Menschen so im Sinne und im Kopf zu haben, ist Berlin dafür der richtige Ort?
Also Berlin, ich habe eigentlich gar nicht so eine große Auswahlmöglichkeit, weil ich immer in Berlin gelebt habe. Ich habe auch nie wirklich woanders gelebt, längere Zeit. Ich bin zwar oft gereist und auch viel gereist, aber Berlin war immer so meine Homebase. Und ich würde sagen, ich habe auch sehr davon profitiert, dass ich in Berlin aufgewachsen bin, weil ich hatte natürlich da total viele Verbindungen. Ich habe da viele Musiker und Musikerinnen kennengelernt, mit denen ich jetzt noch zusammenarbeite. Und es war halt eine Zeit lang auch wirklich günstig, da zu leben. Und wir konnten versuchen, unsere Träume wahrzumachen, ohne irgendwie dabei groß tief in die Tasche greifen zu müssen. Und es waren schon ziemlich gute und ideale Voraussetzungen für junge Musikerinnen und Musiker.
Ja, von welcher Zeit sprechen Sie da gerade, Lisa Bassange? Welches Zeitfenster?
Na, ich würde so sagen, die späten 90er bis 2015 ungefähr.
Okay, so weit würden Sie
großzügig
gehen. Okay.
Ja, doch.
Okay, na, ich würde immer sagen, die 90er, ne? Da werden immer die Augen feucht, so, ne? Bei uns Älteren jedenfalls irgendwie.
Ja.
Der Freiraum der 90er, den gibt es heute nicht mehr. Nee,
das stimmt leider. Ja. Genau. Hätte man damals meine Wohnung gekauft, sag ich immer.
Das ist so ein Generalbass-Thema in meinem ganzen Freundes- und Bekanntenkreis.
Wirklich?
Immer so, wieder.
Genau.
Genau. Und alle sagen dir, naja, das war überhaupt nicht unser Thema. Dafür haben wir uns nicht die Bohne interessiert in den 90ern. Da waren wir jung, waren wir Anfang, Mitte 20, wollten Party machen und haben wir doch nicht an Wohnungen gedacht.
So sieht es leider mal aus.
Okay. Wo waren Sie denn da unterwegs damals? Auch schon in der Jazzszene in den jungen Jahren oder auch andere?
Ja, also ich habe damals Musik studiert was heute JIB heißt, Jazz-Institut Berlin. Früher hieß es noch Hans-Eisler-Hochschule für Musik. Da habe ich Jazz-Gesang studiert und ich hatte dann aber auch eine Band, Mikaton, die es jetzt noch gibt. Und da haben wir dann wöchentlich ein Konzert im Kurvenstar. Das war der absolute It-Club in den späten 90ern in Berlin am Hackischen Markt. Da haben wir jede Woche gespielt und haben da unsere Sachen geprobt und neue Stücke entwickelt. Und das war auf jeden Fall eine tolle Zeit.
Ja, und eine tolle Zeit, weil ich wollte mich gerade nochmal nach der Hans Eisler fragen. Ne? Also war das so ein Schutzraum? Also wo man damals, ne, wo man ja wie so ein geschützter Raum in zu Hause, wo man sich entwickeln konnte, wachsen konnte, oder war schon damals so der Gedanke, die ist irgendwie komisch. Was die macht, ist komisch.
Schutzraum? Naja, nee, das war es wirklich leider nicht für mich. Ich muss ehrlich sagen, ich habe da sehr gelitten an der Hochschule für Musik damals. Und leider machen viele Sängerinnen, glaube ich, diese Erfahrung auch an Musikhochschulen immer noch und heute auch noch. Und also ich bemühe mich mittlerweile, weil ich selber auch an der Hochschule mittlerweile Gesang unterrichte, wirklich da die Toxizität auf ein geringstmögliches herunterzufahren. Aber ich liebe einfach meine Studierenden. dann funktioniert das ganz gut. Aber ja, ich glaube, das ist wirklich, also damals habe ich da nicht so viel zu lachen gehabt und kann man leider nichts dran schönreden.
Ja, kann man nichts machen, ne? Ist halt so, gehört mit zur eigenen Vergangenheit. Und wenn man dann daraus so etwas ableitet wie Sie jetzt, dass Sie sagen, irgendwie Toxizität in meinen Klassen, in meinen Unterrichten lasse ich nicht zu, ist das doch eine Riesenentwicklung. Super.
Ja, das stimmt.
Okay, lassen Sie uns zum Schluss noch über Ihr aktuelles Album sprechen, Wild Flowers, letztes Jahr erschienen. Damit vollenden Sie ja eine Trilogie, richtig? Ne? Mit dem schwedischen Pianisten Jakob Karlsson und mit dem dänischen Bassisten Andreas Lang. Auch in anderer Weise sind Sie mit dem noch verbunden. Aber das ist nicht so wichtig. Ist das Ende der Trilogie, ne?
Genau, aber das Ende der Trilogie ist ja hoffentlich auch dann der Anfang einer neuen, weiß nicht was, Quadrologie oder so. Also diese Band liebe ich sehr und möchte sie eigentlich auch nicht missen. Wir haben jetzt drei tolle Platten miteinander gemacht und ich genieße das so wahnsinnig, mit denen zu arbeiten, weil also es ist eben sehr frei. Also wir treffen uns eigentlich immer beschließen gemeinsam die Musik, die wir spielen wollen und setzen uns dann auf so eine ganz mit frischen Ohren einfach ran und spielen die Sachen ein, zweimal durch und dann gehen wir eigentlich meistens schon direkt ins Studio und nehmen die Sachen auf und es gibt halt so eine ganz große Fehleroffenheit und das ist unheimlich spaßig für mich.
Also so Abschiedsschmerz, genau. Ne, ist in dem Sinne nicht gar nicht gegeben, weil die Hoffnung besteht, dass es weitergeht.
Auf jeden Fall.
Okay. Und es sind ja wieder, soweit ich weiß, so ganz ja, besondere, spezielle, eigensinnige Coverversionen. Ne? Dolly Parton ist es, glaube ich, diesmal sogar mit dabei. Depeche Mode habe ich auch gelesen. Eigene Songs sind auch dabei. Das ist diese Mischung, die entsteht, wenn Sie im Trio miteinander spielen und sich fragen, was passt nicht?
Ja, also schon jedes unserer drei Alben hat so einen gewissen Fokus. Also das erste, Borrowed and Blue, da ging es so ein bisschen um die Stücke, die mein Mann und ich, also der Bassist Andreas Lang, mit dem bin ich auch noch gleichzeitig verheiratet.
Ja, ich wollte es nicht ansprechen. So
die wir noch in unserer Kennenlernphase so gehört haben und dann bei unserer Hochzeit und so gespielt haben. Das ist das erste Album. Das zweite Album geht um Frauen, also um Mütter in der Popularmusik, eben tolle Komponistinnen und tolle Stars, die die einfach Riesenkarrieren hingelegt haben, ganz tolle Songs geschrieben haben. Carole King, Lady Gaga, Joni Mitchell, alle möglichen. Und jetzt das letzte Album, das neueste, Wildflowers, da geht es sehr viel um Text. Also da habe ich ziemlich drauf geachtet, welche Stücke und welche Texte mich berührt haben. Und danach haben wir die Stücke ausgesucht.
Und zum Beispiel, welche Texte waren das?
Also ja, Dolly Parton ist ein tolles Beispiel. Das fand ich total, also da konnte ich mich extrem, habe ich mich extrem so berührt gefühlt durch diesen Satz, den sie singt. Es geht sozusagen um die Entwurzelung, aber um die freiwillige Entwurzelung, dass man eben aus dem kleinen Ort und aus der Kleinheit, aus der Spießigkeit sich sozusagen befreit und in die weite Welt rausfliegt und da dann erst richtig erblüht. Und das fand ich so ein schönes Bild für so eine Selbstermächtigung und Selbstbefreiung zum Beispiel. Das war
Dolly Parton wird immer unterschätzt, oder?
Absolut.
Also, ne? Also man denkt immer irgendwie so, ach Gottchen, jetzt macht sie wieder Country, aber es ist auch, das ist die ganze Welt ist da drin, ne?
Ja, vor allem wissen viele gar nicht, für wen sie alles geschrieben hat. Ich meine, Dolly Parton hat ja zum Beispiel auch I Will Always Love You geschrieben, den Song, den Whitney Houston dann berühmt gemacht hat. Ne? Ja. Also es gibt 9 to 5 oder ganze Filmscores und solche Sachen. Ne? Das ist absolut nicht zu unterschätzen. Das ist ein absolut sprudelnder Kreativitätsquell.
Dolly Parton, haben wir uns auch noch vor ihr verbeugt sozusagen. Absolut. Dann frage ich jetzt mal nach dem Song, den wir jetzt nämlich gleich spielen, Morning Sounds of Spring. Ja, auch von Wildflowers. Was liegt denn diesem Song zugrunde? Haben Sie das noch in Erinnerung? Können Sie das noch erzählen?
Ja, also den Song habe ich geschrieben und das freut mich sehr, dass sie den spielt. genau, und ich habe eine Zeit lang habe ich immer mit so einer Schreibblockade zu kämpfen gehabt, also beim Schreiben von eigenen Songs. Und dann habe ich einen Tipp gekriegt von einer sehr tollen englischen Songwriterin, die gesagt hat, mach einfach Listen. Schreib einfach Listen, Listen mit Dingen. Und dann haben wir verschiedene Beispiele gesucht von Listen, Listensongs. Also zum Beispiel Don't Know Much About History, Don't Know Much About Geography ist ja auch schon mal eine Liste. Oder also es gibt, wenn man dann so ein bisschen in der Popmusik mal rumhört, dann fallen einem so viele Listen auf. Und ich habe dann einfach auch eine Liste gemacht. Und daraus ist dieser Song entstanden, nämlich was ich sehe und höre, wenn ich morgens aufwache bei uns in Berlin. Wannsee. Und daraus habe ich diesen Song gemacht.
Alles klar, wunderbar. Lisa Bassange, ich danke Ihnen für das Gespräch und einen schönen Tag noch.
Danke auch.